ARD.
Der US-Präsident will Russlands Angriffskrieg beenden auf seine Art und womöglich auf Kosten einer Weltordnung, so wie wir sie kannten. Deal ohne Europa, was planen Trump und Putin für die Ukraine? Das besprechen wir heute mit dem Außenpolitiker von der CDU, Norbert Röttgen, mit dem Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksiy Makeyev, mit Konstanze Stelzenmüller, die Publizistin, forscht zu transatlantischen Beziehungen bei der Brookings Institution in Washington und dem Politikwissenschaftler und Militärexperten an der Bundeswehr-Uni München, Carlo Masala. Guten Abend Ihnen zu Hause und willkommen hier auch im Publikum. Ja, guten Abend Ihnen allen. Schön, dass Sie da sind. Am Ende einer Woche, die das Wort Zeitenwende neu buchstabiert.
Mittwoch, 12. Februar, Washington, D.C. Der Präsident hat heute Morgen mit dem russischen Präsidenten gesprochen. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch, das über eine Stunde gedauert hat. Heute Morgen hatte ich danach auch ein sehr gutes Gespräch mit Präsident Zelensky. Auf die Frage hin, ob er die Ukraine als einen gleichwertigen Teil der Friedensgespräche sieht, sagt Trump vor Reportern, das ist eine interessante Frage. Ich denke, sie müssen Frieden schließen. Ihr Volk wird getötet und ich denke, sie müssen Frieden schließen. Ich habe gesagt, dass es nicht gut war, in diesen Krieg zu ziehen. NATO-Hauptquartier in Brüssel. Der neue Verteidigungsminister macht am gleichen Tag bereits Zugeständnisse in Richtung Russland. Wir wollen wie Sie eine souveräne und florierende Ukraine. Aber wir müssen zunächst erkennen, dass die Rückkehr zu den Grenzen der Ukraine von vor 2014 ein unrealistisches Ziel ist. Nicht nur das sorgt für Unmut beim deutschen Verteidigungsminister.
Die Trump-Administration hat gegenüber Putin schon jetzt, vor Beginn von Verhandlungen, öffentlich Zugeständnisse gemacht, bevor die Verhandlungen überhaupt begonnen haben. Es muss klar sein, wenn wir über einen Friedensschluss, einen Waffenstillstand oder was auch immer sprechen, dass dann die Europäer, die ja wesentlicher Teil einer neuen Ordnung dann wären oder absichern müssten, was dabei herauskommt, dass wir nicht am Katzentisch sitzen können, dürfte allen einleuchten.
München, 14. Februar. Als seien die NATO-Verbündeten nicht schon genug düpiert, geht J.D. Vance noch einen Schritt weiter. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz gängelt der amerikanische Vizepräsident Europa. Die Bedrohung, über die ich mir gegenüber Europa am meisten Sorgen mache, ist nicht Russland, nicht China, nicht irgendein anderer externer Akteur. Was mich beunruhigt, ist die Bedrohung von innen. Der Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendsten Werte. Werte, die es mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilt. In Großbritannien und in ganz Europa ist die freie Meinungsäußerung, so fürchte ich, auf dem Rückzug. Die Demokratie beruht auf dem heiligen Grundsatz, dass die Stimme des Volkes zählt. Da ist kein Platz für Brandmauern.
Tja, was Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, dachte, konnte man gerade ahnen in dem Zwischenschnitt. Aber ich würde es gern von Ihnen wissen. Sie waren alle vier auf der Münchner Sicherheitskonferenz, Herr Masala. Was war Ihr erster Gedanke, nachdem Sie die Rede des Vizepräsidenten gehört haben?
Mein erster Gedanke war, der Vizepräsident hat eine Rede gehalten, die nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz gehört. Er hat eine Rede gehalten, die nicht für das Publikum im Bayerischen Hof war.
Sondern für wen war sie?
Für die Rechtspopulisten in ganz Europa, für die Rechtsextremen in ganz Europa. Für die hat er diese Rede gehalten. Das hat man nachher auch in den sozialen Medien gesehen, weil Ausschnitte aus dieser Rede sind genau sozusagen von dieser Klientel massiv verbreitet worden und gefeiert worden. Mhm. Das war eine der Münchner Sicherheitskonferenz völlig unangemessene Rede.
Mhm. Frau Stelzenmüller, das größte Problem sei nicht Russland und nicht China, sondern eher die europäischen Demokratien, in denen die Meinungsfreiheit zensiert werde, nicht mehr erlaubt sei. Werden die Vereinigten Staaten vom Partner zum Gegner?
Gegner würde ich es nicht nennen. Aber da tritt eine sehr selbstbewusste neue Regierung auf und sagt, schwarz ist weiß und weiß ist schwarz. Sie hat uns eigentlich gleichgesetzt mit den Kommunisten, die wir während des Kalten Krieges abgewehrt haben. Schon das ist eigentlich eine ungeheuerliche Beleidigung. Wir haben das falsche Bewusstsein, den falschen Glauben, die falsche Religion sozusagen. Und Sie, Trump, Vance und seine Anhänger und die europäischen Rechtsradikalen, sind die legitimen Vertreter einer neuen Welt. Das Sowas hat es in München noch nicht gegeben. Wir gehen alle schon etwas länger dahin und so eine Rede haben wir alle noch nie gehört.
Sehen wir da einen Zusammenschluss der internationalen Rechten?
Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Was wir nicht vergessen dürfen, und das gilt auch für die deutsche extreme Rechte, ist, dass die in Europa jedenfalls alle ziemlich anti-amerikanisch sind. Die mögen Trump nur insoweit, als er sie ermächtigt und ihnen Raum verschafft im europäischen politischen Spektrum und dazu beiträgt, die demokratischen Parteien der Mitte in Europa, auch in Deutschland, einzuschüchtern und in die Defensive zu drängen. Soweit sind sie übrigens genauso wie Putin Opportunisten und nehmen das gerne mit. Das wird dann sozusagen mit abgeräumt. Aber am Ende sind die alle anti-amerikanisch.
Mhm. Herr Röttgen, was war das für Sie für ein Moment, den Sie da erlebt haben?
Das war ein Moment, den, wenn Sie auf die Rede vor allen Dingen ansprechen, den neben dem zu Erwartenden von der Trump-Administration diese Rede und dieser Angriff dann nicht zu erwarten war, weil er so fundamental ist. Vance hat ja in Wahrheit und in Klarheit die gemeinsame kulturelle Wertebasis aufgekündigt, indem er eine Umdeutung vorgenommen hat und behauptet hat, wir würden liberale Werte verlassen. Die Wahrheit ist ja, dass es jetzt eine starke Fraktion in der amerikanischen Administration gibt, die liberale Tradition, die liberalen Werte durch libertäre Vorstellungen, also die Vorstellung von Regellosigkeit, ersetzen möchte. Und er hat auch durch Art und Inhalt, durch Stil und Substanz der Rede deutlich gemacht, dass die Absicht, die wir vorher von Elon Musk gehört haben, da hatte er ja noch kein Regierungsamt, das ist ja jetzt der gewählte Vizepräsident der Vereinigten Staaten, dass es durchaus eine aktive, also dass es Aktivität, dass es nicht nur eine Meinung ist, sondern dass es Aktivität gibt, diese europäische Demokratie, diese europäische parlamentarische Demokratie mit ihren Institutionen, jetzt mache ich mal eine diplomatische Formulierung, anzugehen. Man könnte auch noch deutlicher formulieren. Und das mündet dann darin, dass mehr oder weniger offen die verfassungsfeindliche AfD als die präferierte Partei auch beworben wird.
Und das hat er ja vorher in einem Interview getan.
So, und er hat sich damit Frau Weidel getroffen. Also das ist auch nicht nur eine Einmischung in innere Angelegenheiten, sondern es drückt eine neue, andere, gegensätzliche, kulturelle Wertebasis aus, die jetzt auch so, ich sag mal, aggressiv eingebracht wird und gegen uns in Stellung gebracht wird. Und das ist sozusagen ja die kulturelle Basis. Insofern war es auch eine außenpolitische Rede. Weil Außenpolitik, also Sie haben natürlich recht, er hat das Thema, hat er gar nicht angesprochen, was ja auch schon eine Aussage ist über das Thema, das ihm gestellt wird, sage ich mal gar nichts. Habe ich gar nicht nötig, mit euch über Außenpolitik zu sprechen. Ich erzähle euch mal was über Demokratie. Er glaubt, er ist der Demokrat, wir sind es nicht. Das ist seine ehrliche Auffassung.
So, genau. Genau, wir vertreten nicht den Willen des
Aber
Volkes.
Insofern ist es auch außenpolitisch, weil Außenpolitik ja diese Basis hat. Exakt. Und diese Basis hat er entzogen. Und damit hat er die Grundlage entzogen. Zunächst mal jedenfalls mit dieser Rede.
Aber mit welchen Folgen? Die CDU atmet ja geradezu die transatlantischen Beziehungen. Das ist ihre DNA. Sie sind stellvertretender Vorsitzender der Atlantikbrücke. Ja. Müssen Sie die Beziehungen auch in dieser Form, auch auf Grundlage Ihrer Partei, neu bedenken?
Das ist ja ein Punkt ist, wir verändern uns nicht. Wir sehen nach wie vor die Wertebasis, die wir halten wollen. Wir haben keinen Wert geändert, auch unsere transatlantische Überzeugung nicht. Auch unsere Einsicht nicht, dass diese transatlantische Partnerschaft unser strategisches Interesse ist. Wir wollen die Amerikaner drin behalten. Und darum geben wir das auch nicht auf. Aber wir müssen natürlich, wir sind doch Realisten, wir müssen sehen, dass diese Administration jedenfalls mal in den Aktionen dieser Tage. Es ist auch alles nicht in Stein gemeißelt. Es ist auch alles noch ein bisschen chaotisch und bestimmt kein Plan, der da exekutiert wird. Also insofern muss man einen kleinen Vorbehalt machen. Aber die Grundeinstellung, die ist so, wie ich sie eben beschrieben habe. Und das hat dann für uns, jenseits allem grundsätzlichen Festhalten, ganz konkrete Konsequenzen in der Frage der europäischen Sicherheit jetzt. Das ist ganz klar, schwierig zu machen, aber einfach zu sagen, europäische Sicherheit in der Zeit des Krieges in Europa ist ab diesem Wochenende eine im Grunde allein europäische Aufgabe.
Das waren ja die Sachen, die ab Donnerstag, das hat ja der Einspieler gesagt, ne? Also die, ja. Ich sag mal, die Zeitenwende in dem Sinne begann am Donnerstag, ja. Als der Verteidigungsminister bei der NATO war. Mhm. Dann bestätigt sozusagen in der Nacht von Donald Trump in dieser Pressekonferenz. Post, genau. Ja, und da begann die eigentliche Zeitenwende. Also ich sag jetzt mal so, das Historische an dieser Münchner Sicherheitskonferenz, das passierte nicht erst am Freitag, als Vance auf die Bühne gekommen ist, sondern das passierte im Prinzip zwei Tage vorher.
Das war ein Stück in drei Akten.
Genau. Exakt. Ja.
Darf ich noch mal ganz kurz was sagen zur Meinungsfreiheit? Ja. Das ist die Regierung, die die Associated Press, die Nachrichtenagentur, aus dem Weißen Haus, aus dem Pressepool rausgeworfen hat und diverse unabhängige Medien.
Warum?
Und weil sie sich geweigert hat, den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umzubenennen und gleichzeitig mehrere renommierte unabhängige Medien aus dem Pentagon rausgeworfen hat. Mhm. Das nur zur Vollständigkeit. Entschuldigung, Alexei.
Jetzt würde ich gerne den Botschafter etwas fragen, weil wir hier festgestellt haben, viele Politiker in Deutschland haben gesagt, das war eine Einmischung in den Wahlkampf, weil er sich ja, DJ Vance hat sich ja für die AfD ausgesprochen in einem Interview und hat das umschrieben in dem Auftritt. So etwas Ähnliches ist Ihnen auch widerfahren. Donald Trump hat dazu aufgerufen, dass auch Wahlen stattfinden müssten in der kriegsgeschundenen Ukraine und ich glaube, der Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kolleck, hat bestätigt, die meisten demokratischen Staaten halten auch in Kriegszeiten Wahlen ab. Empfinden Sie das auch als Einmischung?
Ich bin ein Botschafter und Botschafter normalerweise mischen nicht in die internen Angelegenheiten ein und ich versuche es, das auch in der Wahlkampagne nicht zu machen. Besonders nicht in der Wahlkampagne. Aber ich bin auch ein Europäer. Und das, was auch heute viel gesagt wurde hier, das trifft auch Ukraine. Weil wir sind diejenigen, die diese Werte heute mit Waffen verteidigen. Wir kämpfen gerade um diese Werte, um Demokratie gegen ein Autokratenland, Russland. Und die Vorwürfe und die ganzen Geschichte über die Wahlen in der Ukraine, ich beantworte immer mit einer Gegenfrage an die Deutschen. Haben Sie im Grundgesetz nachgeschaut, was steht im Artikel 115h? Dort steht, nein, es dürfen keine Wahlen zu Kriegszeiten veranstaltet werden. Erst 6 Monate danach. Das steht im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und das Gleiche steht auch bei uns. Und es ist ein Krieg. Und die Wahlen im Krieg in Europa zu organisieren, es ist unmöglich.
Übernimmt Vance da das russische Narrativ? Weil Putin sagt ja auch, Zelensky ist ein illegitimer Präsident, der müsste abgewählt werden.
Also diese Narrativen waren sehr, sehr hochgespielt, glaube ich, im Frühjahr letzten Jahres hier in Deutschland. Und wir haben auch Argumente gefunden und gesagt, schauen Sie mal in Ihre eigene Verfassung. Deswegen ist das weg von den Tischen in europäischen Hauptstädten. Mhm. Und mein Präsident hat auch dazu ganz, ganz klar gesagt, natürlich wollen wir zurück zu allen demokratischen Prozessen kommen, aber eine Wahl zu organisieren, wenn Russland uns jeden Tag mit Raketen und Bomben beschießt, wenn 1 Million Soldatinnen und Soldaten in den Schützengräben sind und nicht in die Wahllokalen gehen können und 6 Millionen Ukrainer nur in Europa Ukraine verlassen haben. Wir können heute keine demokratische Wahlen organisieren und mein Präsident und das Parlament und die Politiker sind auch einig darüber, dass wir heute keine Wahl organisieren können.
Ihr Präsident hat auch in München mit DJ Vance zusammengesessen. Die haben sich auch unterhalten. Er hat in der Rede die Ukraine nur nebenbei erwähnt. Mit welcher Botschaft fährt Präsident Zelensky wieder zurück?
Wir haben die ganze Sequenz von Donnerstag bis auf dann die späten Stunden am Samstag klar gesehen und alles das mit Ruhe und Konzentration angegangen. Die Gespräche, die gelaufen sind von meinem Präsidenten mit Vizepräsidenten Vance, vom ganzen Team, Außenministerleiter der Präsidialadministration. Wir sind mit den Amerikanern in Gespräch und wir machen auch unsere Position ganz, ganz klar, dass es keine Gespräche über die Ukraine ohne der Ukraine geben kann und auch keine Gespräche über Europa ohne Europa.
Weil das war ein sehr geschickter Satz von Zelensky, ja, mit dem er uns zusammengeschweißt hat. Mhm. Das war ziemlich klug.
Aber ich würde gerne erst mal verstehen, welche Motivation Trump hatte, Frau Stelzenmüller, mit Putin zunächst ein Telefonat zu führen und jetzt ja auch Verhandlungen aufzunehmen. Wir hören, es gibt in Saudi-Arabien womöglich schon in ein paar Tagen erste Verhandlungen. Die Ukraine soll daran teilnehmen. Fährt eigentlich eine ukrainische Delegation dorthin? Wissen Sie das?
Nein, wir haben von diesen Verhandlungen aus den Medien erfahren.
Und die Saudis anscheinend auch.
Eingeladen waren wir bis vor kurzem nicht. Ich weiß jetzt nicht der Stand der letzten Stunden. Aber natürlich, und hat mein Präsident auch ganz klar gesagt, aus der Geschichte von allen unseren Verhandlungen mit Russland, weil ich muss sagen, seit 2014 hatten wir hunderte Runden von Verhandlungen mit Russland durchgeführt, auch mit Teilnahme von deutscher Bundeskanzlerin und französischen Präsidenten. Und wir wissen, dass um solche Verhandlungen erfolgreich führen zu können, müssen wir aus der Position der Stärke verhandeln und zuerst mit unseren Verbündeten eine gemeinsame Position finden, damit Russland unter Druck gesetzt werden
kann. Darf ich ganz kurz was einfügen? Also eigentlich macht es keinen Sinn, nach dem Stand heute davon zu sprechen, dass Verhandlungen stattfinden. Also was wir von der amerikanischen Administration hören, ist sozusagen, was Russland alles bekommen wird.
Ja.
Wir hören ja nicht, was die USA
vor den Verhandlungen.
Wir hören ja nichts davon, was die USA von Russland erwartet. Und es sind keine Verhandlungen, wenn ich sozusagen in Gespräche. Es sind Gespräche, weil ich gehe in Gespräche rein und sage meinem Gegenüber: Du bekommst Territorium. Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Wir werden uns nicht an der Absicherung beteiligen. Wir wollen die Sanktionen aufheben. Du sollst wieder in die G8. Das sind keine Verhandlungen. Das ist sozusagen Putins Agenda.
Auf ganzer Linie?
Ja, auf ganzer Linie. Also deswegen sträube ich mich dagegen, eigentlich von Verhandlungen zu sprechen.
Okay. Ja. Was ist das für eine Strategie? Also, interessiert er sich überhaupt für die Ukraine?
Also angeblich geht Trump das Schicksal der Ukraine nahe. Ja, ich muss das einfach so dahingestellt lassen. Ich bin dem Mann noch nie begegnet. Aber wenn ich jetzt mal versuche, fair zu sein und nach den Umrissen, ja, oder wie Trump sagen würde, dem Konzept eines Plans zu suchen, dann glaube ich, dass vielleicht sich da irgendjemand überlegt, dass dieses eine Möglichkeit sei, die Russen von den Chinesen abzutrennen.
Ja.
In Amerika, in Washington, gibt es immer Angst vor einer Allianz zwischen den Russen und den Chinesen, die wir ja in den letzten Monaten haben aufblühen sehen. Mhm. Und der Angstgegner der amerikanischen Konservativen ist China. Und die Vorstellung ist, glaube ich, dass man Russland so an Amerikas Seite bringen könnte. Und dabei wird dann großflächig werden die Interessen der Ukraine geopfert und möglicherweise auch die Interessen der Europäer. Nur, wenn ein amerikanischer Präsident dabei schon im Vorfeld sämtliche, nicht nur die Positionen, sondern auch die Sprachregelung des Kremls und von Putin persönlich übernimmt und auch erkennbar dieselbe Gedankenwelt teilt, dann muss man sich irgendwann fragen, wer hier eigentlich das Subjekt ist und wer hier das Objekt des Handelns. Und wenn Trump so weitermacht, wie er das jetzt anlegt, dann wird er irgendwann mal als eine Marionette in die Geschichte eingehen, fürchte ich.
Aber ich glaube auch, wenn ich das ganz kurz sagen darf, dass auch auf einer anderen Ebene momentan Putin der Gewinner der letzten Tage ist.
Absolut.
Also wenn wir sehen, diese Administration ist am 6. Januar ins Amt gekommen und die ersten Nachrichten, vor allen Dingen von Keith Kellogg und von Michael Waltz, waren, es wird schwierig.
Der Ukraine Sonderbeauftragten und dem nationalen Sicherheitsrat.
Genau, es wird schwierig, aber wir müssen wohl die Russen an den Verhandlungstisch zwingen. Und dann wurde geredet über Erhöhung von ökonomischen Sanktionen, möglicherweise sozusagen auch vielleicht militärischen Sanktionen. Und das hat in Moskau schon für eine gewisse Unruhe gesorgt, weil man sich von Trump was anderes erwartet hat. Mhm. Und Putin letzten Endes hat dann gesagt, abwarten. Und das ist genau die richtige Strategie. Weil Trump ist jemand, der auf schnelle Abschlüsse aus ist. Das ist nicht jemand, der sozusagen sich in langwierige Verhandlungen über Details reinbegibt, sondern er will schnelle Abschlüsse, weil er sie natürlich auch versprochen hat im Wahlkampf und auch sozusagen mit Blick auf seine eigene Bevölkerung.
Aber die Umfrage, die bleibt natürlich. Und ich bin an der Stelle nicht Ihrer Meinung. Ich bin eigentlich ganz sicher in der Einschätzung, dass es keine außenpolitische Strategie dieser Regierung und schon gar nicht des Präsidenten gibt.
Es gab auch immer sehr unterschiedliche Signale. Also ich würde auch gerne verstehen, wo deine Linie ist. Gibt es die?
Es gibt keine, nein, es gibt, also das muss man wirklich sagen, wenn man das sich anschaut. Es gibt keine Linie, es gibt keine Konsistenz. Aussagen halten manchmal nicht einen halben Tag oder einen Tag. Das hat keinen Plan, keine Linie. Und es ist ja jetzt immer auch noch offen, was passiert eigentlich diese Woche? Das weiß man nicht. Und ich glaube auch, dass in Washington, im Weißen Haus, Ende der letzten Woche noch keiner wusste, was in der nächsten Woche passieren würde. Das ist sehr viel Aktion, auch sehr viel Unsicherheit und noch großes Chaos. Es gibt Reflexe, es gibt Antipathien. Ich glaube, dass wir Adressat von Antipathie sind, wie eben geschildert, das, was wir über die liberale Demokratie gesagt haben. Da sind wir so ähnlich wie seine innenpolitischen Gegner in Kalifornien oder New York. Dann gibt es eine Tradition einer guten Beziehung zu Putin. Ich glaube, dass Trump sehr stark ein Beziehungsmensch ist, im Positiven wie im Negativen. Aber eine Grand Strategy gibt es null.
Also ich würde nicht ausschließen, dass es eine Grand Strategy sozusagen in seinem engeren Kreis gibt.
Genau. Aber von wem denn? Wer soll denn den haben?
Naja, Sie haben so jemanden wie Eldridge Cobey, der schon ein konzeptioneller Kopf ist, ja, und jetzt so
der
eine
hat
Art
eine, aber der ist ja Staatssekretär.
Ja, aber ich würde sozusagen, ich würde nicht unterschätzen, dass es Leute gibt, die da konzeptionell denken. Ja,
ich glaube,
man müsste sich auch mal überlegen, ob diese Trump-Administration nicht bewusst mit dieser Unsicherheit
so
operiert.
Das würde ich gern wissen. Ist das ein Plan? Der Plan der Planlosigkeit.
Also, nee. Es ist Charakter und kein Plan.
Also es ist zumindest möglicherweise eine Strategie, in der man dreidimensional Unsicherheiten schafft gegenüber den Russen. Also indem sozusagen ein amerikanischer Verteidigungsminister sagt, die Ukrainer kommt nicht in die NATO. Zwei Stunden später schreibt er, das kann ich ja gar nicht entscheiden, das muss der Präsident entscheiden. Also räumt diese Position wieder und dann vier Stunden später geht Trump wieder in die gleiche Richtung. Die Unsicherheit gegenüber die Ukraine, was haben die jetzt eigentlich zu erwarten von den Amerikanern und gleichzeitig die Unsicherheit gegenüber uns, den Europäern?
Mhm. Aber Sie haben doch eben gesagt, das muss man bilanzieren, der taktische Gewinner dieser drei Tage, der steht fest.
Ja, das steht aber, das steht aber nicht im Widerspruch.
Und die Chinesen.
Das steht nicht im Widerspruch.
Ja, aber was ist das für eine Strategie, Putin zum Gewinner zu machen? China ist mindestens so
China
froh.
China hatte eine sehr gute Münchner Sicherheitskonferenz.
Ja, auch. Ja. China setzt
das
jetzt
das den Einlassung des Außenministers
China, der große geopolitische Gegner, ja, setzt jetzt ein freundliches Gesicht auf, betont die regelbasierte Ordnung und die Gesprächsbereitschaft und alles. Also China ist der Gewinner Nummer zwei oder die beiden. Also die beiden Gegner sind die großen Gewinner. Die Alliierten und Freunde sind total verunsichert und im Stich gelassen. Das ist jetzt erstmal sozusagen das Resultat der Strategie von drei Tagen.
Aber ich glaube, sozusagen, was Frau Stelzmüller und ich sagen, heißt ja nicht, dass dieser Plan realistisch ist. Mhm. Ich würde immer sagen, das mag dahinter stecken. Mhm. Und das geht aber von falschen Annahmen aus.
Mhm.
Weil wenn man sich Russland anschaut, sozusagen, das ist ja Russlands größtes Problem, ist die amerikanische Dominanz in Europa und auf der Welt. Und der Versuch, möglicherweise Russlands aus der Umarmung Chinas rauszuholen, macht aus einer amerikanischen Perspektive Sinn. Das heißt aber nicht, dass es gelingen wird. Und ich glaube, es wird nicht gelingen.
Ja, also unser
Denken.
Also ich glaube, wir müssen hier... Nee. Ich wohne ja jetzt seit 10 Jahren da und ich lese diese Leute seit einiger Zeit. Und ich glaube schon, also was ich wirklich auffällig finde an dieser Mannschaft, ist, dass sie eigentlich geradezu größenwahnsinnige strategische Ideen hat. Sie sind ja auch neoimperial. Sie wollen ja auch Grönland und Panama und Kanada und Gaza einsacken. Sie glauben, sie können die Weltwirtschaftsordnung umgestalten mit Hilfe von Strafzöllen und geoökonomischem Zwang. Aber jetzt würde ich gerne eine Präzisierung anbringen, die wir noch nicht gehabt haben. Ja, es stimmt, was Sie beide sagen. Man muss hier unterscheiden zwischen dem Wollen und dem Können. Ja, und dem Wollen und dem, was möglich ist. Und ich glaube, dass sich diese Regierungsmannschaft an manchem die Zähne ausbeißen wird. Es gibt aber noch einen ganz wichtigen Unterschied. Und das ist sozusagen, es gibt einen Binnenwiderspruch, haben wir, glaube ich, heute Morgen im Podcast gesagt bei euch. Es gibt einen Binnenwiderspruch innerhalb dieser MAGA-Mannschaft. Es wurde ja überall gesagt, die haben jetzt diese großen Mehrheiten, die können jetzt durchregieren. Das ist jetzt sozusagen einheitliche, durchstoßende Kraft. Das stimmt nicht. Weil sind schon sehr deutlich geworden, gerade beim Thema China, zwei enorme ideologische und strategische Gegensätze zwischen den, ich würde mal sagen, radikalen Libertären, die keinen Staat wollen, keine Gesetze, offene Grenzen, vor allen Dingen für qualifizierte Einwanderer und ein sehr freundliches Verhältnis zu China. Und auf der anderen Seite den reaktionären Nationalkonservativen, die das Gegenteil wollen. Einen starken Staat, an wasserdichte Grenzen und China in die Knie zwingen. Das Einzige, wo sie sich leider einig sind, ist, repräsentative Demokratie ist überholt und die europäischen Rechtsradikalen sind unsere besten Freunde.
Mhm. Und die Frage ist, Herr Makeyev, Ich habe bisher immer gelernt, Putin hat überhaupt gar kein Interesse zu verhandeln, solange er militärisch weiter vorankommt. Und das sieht ja im Moment ja auch immer noch gut aus seiner Perspektive aus. Warum könnte der sich jetzt mit an den Tisch setzen?
Ich glaube, es ist jetzt Zeit für eine Selbstreflexion. Das ganze Preisgeben von eigenen Positionen, die jetzt wir besprochen haben, klingt doch sehr bekannt. Auch in Europa hat man immer gesagt, nein, dieses Waffensystem liefern wir nicht, weil das wäre eine Eskalation. Und Putin sitzt und sagt, toll. Ja, oder jetzt Panzer werden wir nicht liefern, Taurus werden wir nicht liefern, in die NATO werden wir Ukraine nicht nehmen. Das wurde auch hier in Europa sehr oft gesagt. Und das, was heute wir hören und wie wir uns dagegen wehren, das freut mich sehr. Heute, dass jetzt Europäer haben begriffen, dass eigentlich sehr viel in unseren eigenen Händen liegt. Und das ist ausschlaggebend für diese Konferenz.
Putin geht doch kein Risiko ein, wenn er sich sozusagen an den Tisch mit Trump setzt. Weil entweder er bekommt das, was er will, oder aber er bricht die Verhandlungen ab und der Krieg geht weiter. Also das heißt, das Risiko für Putin ist relativ gering.
Und schon das am Tisch sitzen ist ja eine Teilrehabilitation. Das ist schon die erste Konzession, ein Bruch mit der bisherigen Politik.
Absolut.
Trump holt ihn auf die Weltpolitik als ebenbürtig. Er führt Krieg, aber er ist ein great guy und mit dem sitzt er jetzt an einem Tisch. Und das ist schon eine Riesenkonzession an Putin, mit dem er wahrscheinlich so schnell gar nicht gerechnet hat.
Trump behandelt ja auch in dem Sinne beide wie gleichberechtigte Kriegspartner. Ja. Also hat überhaupt aus der Administration jemand mal gesagt in den letzten Tagen, dass es hier
Täter und Opfer gibt?
Naja, einer hat den anderen überfallen. Genau. Und wenn Putin morgen seine Truppen zurückzöge, dann wäre der Krieg zu Ende. Nein.
Zwei wichtige Momente hier. Aus unserer Erfahrung wissen wir ganz genau, dass mit Russland darf man verhandeln nur aus der Position der Stärke.
Richtig.
Nummer eins. Zweitens, bei jeden Verhandlungen, und wir haben viele erlebt, wir brauchen keine Vermittler. Wir brauchen Verbündete.
Aber Trump ist jetzt ein Vermittler und kein Verbündeter mehr.
Und so sieht es zumindest aus. So viele Verbündete wie möglich. Und am besten, dass Vereinigte Staaten und Europa sitzt mit am Tisch, weil es geht um euroatlantische, transatlantische Sicherheit.
So, jetzt ist die Frage, was machen die Amerikaner? Trump hat gesagt, er würde weiter unterstützen, so habe ich ihn zumindest verstanden, wenn er dafür eine Gegenleistung bekommt. Er interessiert sich nämlich schon länger und auch der amerikanische Präsident davor auch schon für die Rohstoffe in der Ukraine. Das ist hier das, was Trump gesagt hat.
We're telling Ukraine, they have very valuable rare earth. We want what we put up to go in terms of a guarantee. We want a guarantee. We're handing them money hand over fist. We're giving them equipment. So we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things.
Herr Makeyev, Zelensky hat gestern gesagt, er würde, das ist ja längst abgemacht, das ist da Gegenleistung und Leistung geben könnte, dass er aber in diesem Vertrag noch nachverhandeln will, weil er noch keine Sicherheitsgarantien sieht. Was fordert die Ukraine im Gegenzug?
Nochmals, unsere Bodenschätze und unsere Metallen, die wurden schon mal erwähnt im Siegesplan des Präsidenten als unser Beitrag zu unserer gemeinsamen Sicherheit, nachdem wir diesen Krieg gewinnen und nachdem wir auch die Gebiete, wo sehr vieles an diesen Bodenschätzen gibt, nicht mehr von Russland besetzt werden. Das wäre auch unser Beitrag dazu. Deswegen, wir können in die Verhandlungen gehen oder indem wir unser gemeinsames Konzept ausarbeiten, Verhandlungskonzept. Wir werden das auch mit drin haben. Und wir haben noch vieles zu bieten, wie zum Beispiel eine Armee von über 1 Million Soldaten und Soldaten mit guter Erfahrung. Und das ist auch ein Asset sozusagen. Was ist das deutsche Wort dazu?
Ja, Asset.
Ja, ein Asset für Europa.
Ein Zugewinn.
So, worauf bestehen Sie im Gegenzug?
Wir wollen wie keiner Frieden. Wir wollen Sicherheit für unsere Menschen. Keiner auf dieser Welt will Frieden mehr als die Ukrainerinnen und Ukrainer. Und wir wollen diesen Frieden nicht nur für uns selber, aber auch für die Europäer. Weil wir seit mehr als 1000 Tagen, wir haben schlaflose Nächte. In Berlin schläft man immer noch gut.
Und die russischen Raketen, weil sie bombardiert werden.
Ja, ja, bombardiert werden und jede Nacht Luftalarmsirenen. Wir hatten so viele Stunden von diesen Luftalarmsirenen. Und meine Mutter sagt immer mir und schreibt mir immer im WhatsApp, der Kreis rund um meinem Haus verkleinert sich. Dort ein Treffer, da eine Drohne runtergekommen. Das sind die schlaflosen Nächte seit mehr als 3 Jahren bei uns. Und wenn heute in Deutschland oder jetzt in München, also das Unwort der Konferenz war Weckruf, und ich frage mich, meine Güte, wer braucht noch einen Weckruf, ja, wenn du seit 1000 Tagen von heulenden Sirenen geweckt bist?
Ja. Wir reagieren als Europa wieder mit Floskeln erstmal. Also wir reden vom Weckruf, wir reden von, das ist die Stunde Europas. Das habe ich zum ersten Mal 1991 gehört, als die Kriege in Jugoslawien ausgebrochen sind. Das ist eine sehr lange Stunde, die Europa seit 25 Jahren da hat, wo wenig passiert ist, um für die eigene Sicherheit selbst Sorge zu tragen.
Und trotzdem ist es richtig.
Jetzt kommt der Politiker, das ist der Unterschied.
Nein, es ist nicht der Politiker. Ja, es stimmt ja, für die Vergangenheit ist zu. Wir sagen es ja auch schon seit Jahren.
Ja.
Es war aber auch richtig immer.
Ja.
Aber es ist nie was passiert. Das ist auch richtig. Aber es macht es nicht falsch im Nachhinein und es macht es umso notwendiger, dass es jetzt ist. Es wird immer dringlicher. Ich glaube auch, dass jetzt die Situation so ist, dass wir keine Wahl mehr haben. Wir haben immer noch gedacht, wir können ignorieren, wir können weglaufen. Wenn wir jetzt unser altes Verhalten fortsetzten, wir sind jetzt selber am Abgrund. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Wenn wir sie nicht übernehmen, dann fallen wir in den Abgrund rein. Das, glaube ich, ist auch die Veränderung, die jetzt da ist.
Man muss mal ganz deutlich sagen, wenn das, was sich jetzt abzeichnet, so kommen wird, wie es momentan aussieht, dann stehen wir in Europa vor einem neuen Krieg. Und das wird nicht mehr lange dauern. Wir geben Putin alles. Putin wird dadurch nicht zufrieden sein, sondern er wird ermutigt werden, weiterzugehen. Ja. Und ob es sich dabei um sozusagen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Herr Botschafter, die Restukraine geht oder ein Test für die NATO, das wissen wir nicht. Ja. Aber darauf bereitet sich Russland ja seit 2-3 Jahren vor. Sie führen ja nicht nur einen Krieg in der Ukraine oder gegen die Ukraine, sondern sie bereiten sich auch darauf vor, eine größere militärische Bedrohung für den Rest Europas darzustellen.
Herr Masala, Selenskyj hat auch bei seiner Rede erzählt, dass Putin sich darauf vorbereitet, Truppen an die belarussische Grenze zu senden. Und er hat gesagt, vielleicht wollen sie von da aus uns wieder angreifen. Vielleicht ist es aber auch for you in Bezug auf die anderen europäischen Staaten. Was wissen Sie darüber?
Also erstmal
von dem Truppenaufzug.
Ich weiß darüber nichts, aber sozusagen, wenn Selenskyj seinen eigenen Geheimdienst erwähnt, dann muss man einfach sagen, in den letzten 3 Jahren war die Trefferquote seines eigenen Geheimdienstes oftmals wesentlich höher als die Trefferquote europäischer Geheimdienste. Also deswegen neige ich erstmal dazu, ihm zu glauben. Ich glaube, diese Formulierung, dass diese Truppen entweder in der Ukraine eingesetzt werden, Kunstpause, oder gegen euch, ist eine rhetorische Figur, um die Dramatik zu erhöhen. Ja? Aber grundsätzlich hat er recht, und da wiederhole ich mich bei dem, was ich gerade eben gesagt habe, wir sollten nicht dem Glauben anhängen, dass sozusagen, wenn man Putin all das gibt, was er will, dass wir ihn damit zufriedenstellen. Da gehen wir in den gleichen Fehler wie 1938, wenn man den Nazis das Sudetenland gibt, dann ist Ruhe, dann haben sie, was sie wollen.
Das Münchner Abkommen, meinen Sie?
Genau. Mhm. Und die Wahrnehmung in Berlin war, naja, wenn sie jetzt hier sozusagen uns einfach alles geben, was wir wollen, dann werden sie uns auch nicht weiter aufhalten und im Wege stehen.
Darf ich hier was noch ergänzen? Wir stellen das immer dar als eine Art von binäre Wahl zwischen Krieg und Frieden. In Wirklichkeit mischen sich die Russen seit Jahren und in den letzten Monaten und Wochen immer aggressiver in europäische und auch in deutsche Politik ein.
Ja.
Mit Desinformation, Propaganda bis hin zu Sabotage. Wir erinnern uns alle an die Brandenburger Autos mit dem Bauschaum im Auspuff und an den kleinen Aufklebern wählt Robert Habeck.
Drohnen,
das ist Drohnen über allen Bundeswehrstandorten, das ist ungeheuerlich. Das ist der Versuch,
Tiergartenmord,
ja, der Bundestagsserver
Der Plan, einen deutschen Rüstungsmanager zu ermorden.
Eine Serie. Genau, also eine ganze Serie. Und man muss auch sagen, dass wir uns sehr lange, dass wir sehr zimperlich waren, sowohl als Politik als auch unsere Dienste, zu sagen, das waren die Russen. Oder das ist Sabotage und das waren die Russen, die sogenannte Frage der Attribution. Damit sind wir inzwischen viel schneller und unsere Dienste briefen auch viel schneller. Und ich glaube, dadurch kommt das auch in der Öffentlichkeit inzwischen an, welche Aktivität da ist. Aber damit sollen wir buchstäblich weichgekocht werden.
Ja, absolut.
Und ich bin also noch gerade alt genug, um mich daran zu erinnern, dass ich als Studentin im Kalten Krieg in Bonn studiert habe. Also auch da gab es die Raketendemos im Hofgarten und so. Also die Atmosphäre war schon da, ziemlich angespannt. Aber das geht über das, was wir im Kalten Krieg erlebt haben, an tagtäglicher Einmischung weit hinaus. Absolut. Das ist unglaublich.
Aber schreiben Sie die Amerikaner jetzt schon ab? Ich habe doch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, man hört von vielen Stimmen von Republikanern, die auch womöglich einflussreichreich sind und die sagen, nein, wir müssen weiterhin die Ukraine in eine Position der Stärke bringen. Die werden doch nicht übermorgen ihre 100.000 Soldaten aus Europa abziehen, oder müssen wir damit
rechnen? Nein, aber das ist Teil sozusagen der Verhandlungen. Also Putin hat noch was gemacht. Frau Stelzenmüller hat mich heute Morgen darauf hingewiesen. Er hat davon gesprochen, dass man an die Wurzel des Konfliktes rangehen muss. Genau. Und damit kommt sozusagen der Brief Lavrovs, also des russischen Außenministers vom 17. Dezember 2021, den er fast wortgleich nach Washington und nach Brüssel zum NATO-Hauptquartier geschickt hat, der kommt wieder ins Spiel. Und was sagt er? Rückabwicklung der europäischen Sicherheitsstrukturen auf den Stand von 1997. Mhm. Das heißt letzten Endes, 10.000 amerikanische Truppen, die in Polen sind, raus. Und Luftverteidigungssysteme, die in Rumänien und Bulgarien, glaube ich, sind, raus. Ja, amerikanische Truppen generell, egal wo sie sind, in dieser Zone zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Weißrussland, raus.
Und in letzter Konsequenz heißt das, Europa ist eine russische Einflusssphäre.
Genau.
Und da sollen die Amerikaner sich raushalten. So. Und das ist ein Denken, muss man jetzt auch noch mal in aller Härte sagen, dass Putin schon seit 20 Jahren eigentlich sehr deutlich sagt, er hat nie gelogen dazu. Ja. Es ist immer klar gewesen, was er will, nämlich die Entwicklung der nach dem Fall der Mauer wieder zurückdrehen. Ja. Mhm. Und Trump respektiert diese Stärke. Das ist unser Problem. Aber nochmal, um Ihre Frage zu beantworten, wenn ich darf. Ich glaube nicht, dass in Amerika der Kampf zwischen diesen radikalen, reaktionären Kräften und der amerikanischen Demokratie schon entschieden ist. Das können wir nach 3 Wochen nicht sagen. Ich würde sagen, es gibt ein paar bestürzende, Selbstentmachtungen, die man auch beim amerikanischen Senat sehen kann. Die Anhörung einiger der Kabinettsminister waren wirklich schockierend. Ja, da merkte man, dass sich manche sehr zurückgehalten haben. Aber die Gerichte wehren sich. Ich glaube, in der Zivilgesellschaft in Amerika gibt es Aufruhr wegen der Kürzung von Bundesmitteln für Altenheime in North Dakota. Und was natürlich auch wirklich Abscheu und Empörung in Amerika produziert, ist die Einstellung von USAID, dem amerikanischen Entwicklungshilfsdienst. Die Welt lernt gerade, mit welchen ungeheuren Summen Amerika in der Welt Entwicklungshilfe gemacht hat. Wenn ich das richtig im Kopf habe, 44 Milliarden Dollar jährlich. Mhm. Das sind ungeheure Summen. Und wenn die fehlen, dann werden Menschen sterben in North Dakota und in Afrika.
Vielleicht kann ich noch meine Erfahrung aus den Gesprächen mit relativ vielen, vor allen Dingen republikanischen Kollegen, Parlamentariern, Kongressabgeordneten aus Senat und Repräsentantenhaus hier anfügen. Und das hat zwei Aspekte. Das eine, was man sieht, ist die totale Dominanz von Trump inzwischen. Also man merkt richtig, sie werden relativ uniform in ihren Einlassungen, weil sozusagen ein falsches Wort zu Strafaktionen führen kann. Dann wird von oben die Basis im Bundesstaat, im Wahlkreis mobilisiert. Das merkt man. Und auf der anderen Seite merkt man auch, dass es bei sehr vielen keine inhaltliche Überzeugung ist von dem, was jetzt stattfindet, sondern sie sagen, ihr missversteht es. Das ist mir oft gesagt worden, ihr missversteht das. Das Einzige, worum es uns geht, wir sind frustriert, dass ihr nicht mehr geleistet habt. Wir haben es euch so lange gesagt, ihr tut zu wenig. Wir bringen Firmen. Ist ja klar. Ich sage nur mal, das beeinflussen die nicht. Aber es drückt etwas darüber aus, wo sie selber stehen. nicht darüber, wie sie sich öffentlich einlassen und was sie glauben, sich im Moment leisten und trauen zu können. Da ist es der 82-jährige Mitch McConnell, der noch der Einzige ist, aber der ist auch jetzt 82 und der wird nicht mehr kandidieren. So, der stimmt dann dagegen. Die anderen trauen sich das nicht. Das ist eine wirkliche Veränderung. Aber es ist jetzt nicht so, dass auch in der Republikanischen Partei alle die traditionellen Überzeugungen, die waren ja Transatlantiker, die haben zum Bündnis gestanden, die waren immer Russland-skeptisch und so weiter. Das ist nicht weg. Man hat das ganz gut gesehen, als über das Hilfspaket von Biden, 60 Milliarden Hilfspaket, abgestimmt wurde. Da war ich zufällig in Washington in dieser Woche und habe auch da praktisch nur mit Republikanern gesprochen. Und da war es so halbe-halbe. Die eine Hälfte, die gesagt hat, das ist total falsch. Grenell ist kein Abgeordneter, aber der war da aktiv auf Social Media. Das ist ein Verrat an unserer Politik. Das war die Hälfte. Aber die andere Hälfte der Republikaner hat für das 60 Milliarden Unterstützungspaket votiert. Ja. Ich glaube, dass beide Seiten immer noch da sind. Nur die eine ist jetzt
Wir still. Wissen nicht, welche dominieren wird. Und alle Seiten der Republikaner und schon lange fordern von uns, Sie haben es gesagt, fordern von den Europäern, dass sie mehr tun. Ja. Wir hören mal den neuen US-Außenminister Marco Rubio dazu.
Poland, Lithuania, Estonia, the closer you are to Russia, the more they're spending as a percentage of their GDP on national defense. But then you have countries like France, okay, or you have countries like Germany. These are big economies, powerful economies, and they don't spend as much on national security. When you ask those countries, why can't you spend more on national security, their argument is because it would require us to make cuts to welfare programs, to unemployment benefits, to being able to retire at 59 and all these other things. That's a choice they made. They're relying on us to be the front stop. And that's not an alliance. That's a dependence. And we don't want that. We want NATO. We want a NATO in which we have strong and capable allies.
Hat recht, Herr Röttgen?
Also in dieser einen Woche habe ich auch mit ihm gesprochen. Und ich weiß nicht, ob ich ihm zu sehr schade, aber wahrscheinlich. Er ist eigentlich einer derjenigen, der für das steht, was ich eben bezeichnete. Die traditionelle republikanische Überzeugung. Und er hat jetzt in einzelnen Ausführungen nicht recht, aber im Grunde nach hat er recht. Das haben Sie auch eben gesagt. Wir sagen das doch schon seit Jahren. Klar. Und es ist doch klar. Schon Obama hat es gesagt, aber er hat es freundlich gesagt. Er hat nichts bewirkt.
Die Frage ist nur, was jetzt passiert. Was passiert denn jetzt?
Also ich wollte erst mal sagen, im Kern hat er recht. Ja. Und darum ist ein Teil der Situation, sowohl der Situation des Bündnisses als auch der militärischen Situation der Ukraine, unsere Verantwortung, auch unsere europäische und auch unsere deutsche Verantwortung, das gehört zur Wahrheit mit dazu.
Der Verteidigungsminister hat jetzt Trumps Worte wiederholt und hat gesagt, wir wollen nicht nur, dass ihr bei 2% eures BIPs für die Verteidigungsausgaben bleibt, sondern ihr geht auf 3, 4, am besten 5%. Was ist denn die Antwort von den Europäern darauf?
Also erstmal stimmt das und die Kritik ist zu Recht. So, und jetzt ist, ich denke, schon eine neue Situation und ich glaube, dass ich würde mir wünschen, es geht nur noch um diese Frage. Dann glaube ich, würden wir liefern. Das ist meines Erachtens
Bis
Fall.
Wohin liefern? Wohin würde eine unionsgeführte Regierung liefern?
Ist die falsche Diskussion.
Ja, genau.
Ist die falsche Diskussion.
Nein, nicht die falsche Diskussion. Ich glaube, das, was wir jetzt akzeptieren müssen, das ist, glaube ich, soweit ist auch der Zug jetzt weitergerollt. Wir müssen jetzt annehmen und akzeptieren, dass wir Europäer für die Sicherheit der Ukraine verantwortlich sind. Ja. Mhm. So, das ist,
und
das
für
ist,
eigene
das,
Sicherheit.
Und, also, das, ist, Entschuldigung, so, das war völlig falsch. Sie Sicherheit haben vollkommen recht. Ja. Und das ist aus für die Ukraine, aber im Kern ist es unser eigenes Sicherheitsinteresse. Das Diese müssen Raketen wir verstehen, dass wir es für uns ausgeben.
So.
Und wir müssen das tun, was dafür notwendig ist. Und das wird enorme Geldbeträge verlangen. Aber es gilt eben eines. Wir können uns nicht leisten, es jetzt nicht zu tun. Ja. Denn wenn wir es nicht tun, jetzt wird es immer teurer. Je früher wir handeln, desto besser, wirksamer und preiswerter wird es. Und ich weiß nicht, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Aber ich glaube, dass allen jetzt der Ernst bewusst ist, dass es unsere Verantwortung ist. Vielleicht in einem unfreundlichen Verhältnis oder in einem freundlicheren. Aber es ist jetzt unsere Aufgabe, für unsere eigene Sicherheit zu sorgen. Es gibt keinen mehr, der es uns abnimmt.
Ich habe natürlich schon sehr lange und sehr häufig gehört. Ne?
Aber das, die Situation ist deshalb anders, weil natürlich hat Rubio recht. Aber sozusagen, er ist dann Diplomat, wenn er sagt, wir wollen eine starke Allianz. Weil das verkennt die Tatsache, letzten Endes wollen die Amerikaner bis auf eine minimale Komponente raus aus Europa, konventionell raus aus Europa. Und das sind nicht nur die Republikaner, das war auch schon unter den Demokraten der Fall. Ja? Und das wird uns zwingen, sozusagen die der amerikanische Verteidigungsminister hat es gesagt. Er hat es gesagt, also er hat so formuliert und hat gesagt, auch wir haben knappe Ressourcen. Und wenn wir wählen müssen, dann schmeißen wir die nach Asien und nicht nach Europa. Wir sind nicht mehr der primäre Sicherheitsgarant. Und das ist ganz wichtig. Ne? Also bisher waren die Vereinigten Staaten immer noch der primäre Sicherheitsgarant, haben aber gesagt, Europa, du musst mehr tun. Ja. Jetzt sagen sie, wir sind nicht mehr der primäre Sicherheitsgarant. Europa, du musst mehr tun. Das heißt, wir sind in dieser Frage wirklich auf uns allein gestellt. Ich will nur sagen, warum diese Diskussion um die Prozentzahlen eigentlich eine unsinnige Diskussion ist und im deutschen Wahlkampf geführt wird. Ich sage nicht sozusagen, dass man sich committen muss. Nur, als Deutsche können wir nicht auf Heller und Pfennig, aber ungefähr ausrechnen, was diese nächste Koalition ausgeben muss. Mhm. Es werden jetzt im Juni, vielleicht früher, aber ich denke eher im Juni, neue NATO-Capability-Requirements veröffentlicht werden. Da steht genau drin,
Anforderungen an die Mitgliedstaaten,
was sozusagen die Mitgliedstaaten brauchen. Da kann ich hinter jedes System ein Preisschild dranhängen.
Genau so.
Und dann komme ich irgendwann mal auf eine Summe. Ja. Und das ist die Summe, die Minimalsumme, die wir Deutschen, also bei den Anteilen, die wir übernehmen werden, die wir Deutschen ausgeben müssen. Mhm. Das heißt, ich würde es der Koalition immer anraten, ich würde ein Bekenntnis zu den NATO-Zielen in dieser abstrakten Weise, wie die NATO sie vereinbaren wird, geben. Aber ich würde sozusagen auch ein Preisschild dranhängen und sagen, letzten Endes ist das die Summe, die wir ausgeben müssen.
Kann ich vorstellen,
wenn
ich aber alles beschleunigen jetzt.
Ja, natürlich. Aber das kann ja nur die nächste Koalition machen. Entschuldigung.
Darf ich was erläutern? Ich bin vergangene Woche ein paar Tage bei der NATO und in Brüssel bei der Kommission gewesen und habe mir erklären lassen, was geplant wird. Weil der Eindruck entsteht vielleicht auch für das Publikum, wir stecken alle so tief in der Materie drin, dass wir vergessen, dass es von außen so wirkt, als hätten diese Reden von Hexeth, Trump und dann von Vance in ein Vakuum eingeschlagen, in dem wir völlig untätig gewesen sind. Das ist nicht der Fall. Die NATO und die EU-Kommission denken jetzt schon seit Monaten darüber nach, wie man die europäischen Fähigkeiten aufbauen kann. Die EU-Kommission insbesondere plant groß angelegte Veränderungen im europäischen Bankensystem, in den Bankenregulierungen und in der Verteidigungsindustrie, um zu ermöglichen, was ich jetzt mal ganz sozusagen salopp nenne, einen finanzpolitischen Big Bang, ja, wo sich die Regierung, die Kommission und die Banken, also öffentlichen und privaten, zusammentun, um mehr Möglichkeiten zu schaffen für die Verteidigungsindustrie. Das wiederum hätte möglicherweise auch die Wachstumseffekte, die wir so dringend brauchen, die Wettbewerbsfähigkeitseffekte, die wir so dringend brauchen.
Und es könnte eventuell Friedrich Merz ermöglichen, leichter zu sagen, wir werden die Schuldenbremse öffnen, weil in der EU wird das auch getan.
Wir werden das für die eben beschriebene Aufgabe. Wir müssen die Sicherheit Europas, das ist jetzt zuallererst die Sicherheit der Ukraine, als Europäer übernehmen. Wenn wir dieses Versprechen, diese Einsicht und diese Entschlossenheit haben, dann werden alle anderen Fragen geklärt werden. Und da gehört alles dazu, da gehört auch Schuldenaufnahme dazu, aber es gehört auch, um das zu sagen, dazu jetzt sehr rasch, dass wir das bislang eingefrorene russische Vermögen von 300 Milliarden Euro sehr schnell konfiszieren, um es einzusetzen für ein Kapitalmarktinstrument, um es dann für die Sicherheit der Ukraine zur Verfügung zu stellen.
Genau.
Auch das ist also eine große Menge. Als Kapitalmarktinstrument hat das einen Hebelfaktor von irgendetwas. Das ist also sehr, sehr viel. Und das ist auch eine politische Entscheidung, die bislang am deutschen Kanzler, nicht an der deutschen Regierung, jedenfalls mal an Deutschland, ein bisschen auch an Frankreich, gescheitert ist. Und das sind etwa Veränderungen, oder das sind etwa Blockaden, die wir uns jetzt nicht mehr leisten können. Diese Sanktionen müssen ja alle 6 Monate erneuert werden. Und das ist im Juni wieder der Fall. Ich habe größte Bedenken, ob Herr Orban jetzt nach der neuen Lage, der politischen Lage in Washington, dieser Bestätigung der Sanktionen noch zustimmt. Und darum ist ja hier auch zeitlicher Druck geboten, das nun zu machen und das nicht das Geld einzusetzen.
Das ist überhaupt die Frage, Herr Masala, wenn Europa jetzt mit einer Stimme und stark voranschreiten will und sich womöglich darauf einigt, so viel Geld in die Hand zu nehmen, Da müssen wir ja immer wieder feststellen, dass es sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt in der Europäischen Union. Also wir haben Ungarn, wir haben Bulgarien, auch in Italien gibt es Stimmen, die sich mit Putin sogar auch einen strategischen Partner vorstellen können.
Viel zu.
Kriegt man die unter einen Hut, wenn Nein. Europa jetzt mit starker Stimme spricht?
Nein, die wird man nicht unter einen Hut kriegen. Und das ist auch der falsche Ansatz, den Versuch zu unternehmen, so. Die komplette EU auf diese Reise mitzunehmen.
Was muss man dann tun?
Man muss eine Koalition derjenigen Staaten, die die Problemlage ähnlich sehen, ja, innerhalb der EU schaffen. Das erlauben die Verträge. Ja, genau. Dazu gehört möglicherweise Deutschland, dazu gehört Frankreich, dazu gehören einige mittel- und osteuropäischen Staaten, dazu gehören die baltischen Staaten. Hm. Ich würde sagen, dazu gehört auch Italien, weil wir... Das muss man ganz einfach sagen, Frau Meloni, so ich sie persönlich problematisch innenpolitisch finde, sie ist auf einem richtigen Ukraine-Kurs und sie ist momentan das einzige Staatsoberhaupt in Europa, das einen richtigen Kurs in der Ukraine verfolgt. Sie hat erst vor 2 Wochen noch mal ein neues Waffenpaket durch das italienische Parlament durchgeprügelt.
Italien hat auch eine starke Waffenindustrie.
Genau, und aber gleichzeitig gute Kontakte in dieses Magerlager hat. Ja. Das hat ansonsten nur Orban, der teilt aber den Ukraine-Kurs.
Allerdings, aber kann ich hier noch was zu der Frage der europäischen Spaltung?
Ganz kurz. Ja, und diese Gruppe, die muss vorangehen und die muss genau das machen. Nämlich sozusagen Geld organisieren und den Ausfall der Amerikaner ersetzen für die militärische und humanitäre Unterstützung der Ukraine und gleichzeitig europäische Regelungen finden, die unterstützen zu nationalen Regelungen, den Europäern helfen, ihre Verteidigung selber zu organisieren.
Trauen Sie das den Europäern zu?
Natürlich trauen wir das zu. Das ist, sorry, aber Stunde Europas ist geschlagen. Ich war in München und habe dann die Publikum angeschaut. Regierungsvertreter, Ministerpräsidenten, Verteidigungsminister in München haben alle gesprochen über München 2. Ja. Kann es nicht geben. Minsk 3 kann es auch nicht geben.
Das sind die Friedensabkommen.
Aber, die Friedensabkommen kann es
wo Sie auch dabei
nicht
waren.
Geben. Ja. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, dieser Parallel zu München. Ich habe glücklicherweise dort im Raum keine Vertreter gesehen, die nach Chamberlain aussahen. Aber es gab auch nur sehr wenig Churchills da. Und das braucht Europa, Führungsrolle zu übernehmen und Politiker, die auch klare Kante zeigen und auch den Menschen, auch im Wahlkampf sagen, Leute, ohne Sicherheit ist nichts da. Und Ukraine hier kann als Beispiel dienen, weil wenn Russen aufrüsten, mobilisieren, Ukrainer schalten auch auf Kriegswirtschaft. Wir sprechen nicht über 35-Stunden-Woche, wir arbeiten 24 Stunden am Tag ohne Winterferien, ohne Sommerferien und produzieren sehr viel. Ja. Und wir haben mehr als eine Million Soldatinnen und Soldaten und Offizieren. Und das ist 5-mal so groß wie Deutschland. Mhm. Ja? Und diese Armee ist nochmals dieser Asset da und wir sind in einem Team. Deswegen... Wenn wir alle zusammen arbeiten, wenn wir alle gegen Russland diesen Krieg gewinnen, dann wird es sicher für jeden hier in Deutschland, in Frankreich oder auch auf Malta.
Darf ich die Frage zu dem, was Sie sagen wollten, hinzufügen? Führungsrolle, habe ich gerade gehört. Soll Deutschland die Führungsrolle übernehmen?
Okay, 2 Dinge. Erstmal noch mal kurz zu der europäischen Spaltung. Es gibt so eine Klischeevorstellung, dass je näher man an die Ukraine und je näher man an Russland kommt, desto mehr sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der NATO engagiert. Und je mehr man nach Westen geht, desto desinteressierter sind sie. Morgen treffen sich in Paris auf Einladung des Staatspräsidenten Macron 10 europäischen Nationen zu einem Emergency-Gipfel. Da sind die Spanier dabei, was interessant ist, weil die Spanier sich bisher immer relativ zurückgelehnt haben. Die Italiener natürlich auch, die Dänen für die nordeuropäischen Staaten. Das sind alles gute Zeichen. Das zeigt auch, dass da neues Dringlichkeitsbewusstsein entsteht. Das ist mein erster Punkt. Dann zu der Frage der Führung. Ich bin diese Frage nach der deutschen Führung langsam leid. Ich bin überhaupt die Frage nach der Führung langsam leid, weil ich finde, wir sind alles reife, demokratische Gesellschaften und ich brauche, also bei aller Wertschätzung Herrn Röttgen, ich brauche nicht Herrn Röttgen, der mir sagt, was ich sozusagen, worüber ich mich aufregen soll.
Ja, oder kleine Anregung von mir.
Kleine Anregung, das ist okay, nehme ich. Aber Sie wissen, was ich meine. Ja, wir sind mündige Bürger. Ich muss nicht eine Regierung haben, die eine Linie vorgibt und dann mache ich jawohl. Und ich glaube, dass die Europäer auch nicht die Führung aus Europa brauchen. Was sie von uns brauchen, ist ein Deutschland, das nicht abwesend ist. Was sie brauchen, ist ein Europa, das, ein Deutschland, das sich nicht selbst paralysiert und hängen lässt.
Und was sie auch, aber ganz kurz was sagen, das Problem, das wir in Deutschland haben, egal wie man zu diesem Begriff Führung steht, ist, wir haben jetzt in einer Woche Wahlen. Danach wird es Koalitionsverhandlungen geben,
die, schnell,
glaube ich, relativ lange dauern werden.
Nein, das können wir uns nicht leisten.
Ja, wir können es uns nicht leisten.
Sagen Sie jetzt so.
Ich möchte sehen, wenn sozusagen Koalitionsverhandlungen unter drei Parteien laufen müssen, was da passieren wird. Aber auf jeden Fall fallen
das
wir...
Das haben die Bürger ja noch in der Hand. Aber das warten wir mal ab, wie die Bürger entscheiden.
Ja, aber auf jeden Fall glaube ich sozusagen, zumindest für die nächsten 3-4 Monate gibt es keine deutsche Führung. Also weil es keinen neuen...
Moment, wir haben noch eine Regierung. Es gibt dann ja, noch einen Caretaker-Bundeskanzler.
Ja, aber die ist natürlich eine abgewählte Regierung.
Keine Haushaltsentscheidung treffen. Aber er ist immerhin noch im Amt. Und wir dürfen nicht den anderen Erwecken, es gibt ein politisches Vakuum.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Darf ich zu dieser deutschen... Was mir an dem nicht gefällt, ist, Sie besprechen sozusagen aus der Empirie und der Erfahrung der Vergangenheit. Ich finde, wir müssen wirklich, wir dürfen das nicht machen. Wir müssen uns ernst nehmen, was wir selber heute Abend gesagt haben.
Aber es wird so passieren.
Wir haben eben gesagt, das droht Krieg. Ja, natürlich sagen, wir machen aber so weiter, wie wir immer 3 Monate Koalitionsverhandlungen gehabt haben. Das geht nicht.
Herr Röttgen, darf ich mal ganz kurz was sagen?
Ja.
Diese Situation droht seit 2 Jahren und ist jedem bewusst. Und wir Deutschen haben trotzdem nicht auf die Kette bekommen.
Das Bewusstsein ist nicht da. Aber wenn man sich 2 Jahre falsch verhalten hat, ist das doch keine Rechtfertigung, den Fehler zu verlängern.
Aber das Bewusstsein ist nicht da.
Also ist doch der, wir müssen es jetzt verändern. Und meine Auffassung zu Deutschland, unserer Rolle ist tatsächlich, nicht weil ich größenwahnsinnig oder sonst was bin, es hängt jetzt ganz entscheidend an Deutschland. Und ganz, ganz entscheidend. Und übrigens, bis hin zur fiskalischen Frage. Das Problem, wir reden ja immer um unsere Schuldenbremse. Wir sind doch nicht das Problem. Das Problem ist, dass alle anderen großen Volkswirtschaften Europas eine Verschuldungsrate von 100% und mehr ihrer Wirtschaftsleistung haben. Das heißt, die fiskalische Kapazität von Italien, Frankreich, Großbritannien ist extrem prekär, wenn überhaupt vorhanden. Dank der Schuldenbremse haben wir fiskalische Kapazitäten. Wir sind nicht das Problem an dieser Stelle. Tatsächlich ist das jetzt ein Problem, dass wir diese Wahlen haben. Ich würde sagen, das Problem wäre größer, wenn wir keine Wahlen hätten. Aber jetzt haben wir halt eben diesen Punkt. Das ist so. Aber wir müssen wirklich sagen, wir können mit den Ritualen der Vergangenheit nicht mehr weitermachen.
Darf ich noch ich bin ganz bei Ihnen und hoffe, Sie haben recht. Die Ukraine wünscht sich, wie ich richtig gehört habe, auch eine Führung von Deutschland.
Ja.
Die Ukraine wünscht sich, dass Deutschland da sehr viel mehr Geld reinbuttert. Ja. Und die Ukraine wünscht sich auch, und das darf ich auf die letzten Meter noch mal fragen, das sollten wir zu irgendeinem wie auch immer gearteten Waffenstillstand kommen, dass auch europäische Truppen diese Grenze sichern werden. Ja, wieso? Jetzt lachen Sie schon wieder. Aber ich würde gerne wissen, ob eine Unions... Wir wissen ja nicht, ob Merz Kanzler wird, aber die Umfragen legen es im Moment nahe.
Es muss noch gewählt werden.
So, sollte es so kommen, würde eine unionsgeführte Regierung auch, so wie die Ukraine sich das wünscht, sich an dieser Friedenstruppe oder wie immer man das nennen möchte, an dieser Mission beteiligen?
Diese Frage ist ja ganz gravierend.
Sie sagen nicht, die stellt sich jetzt nicht, das will ich nicht hören.
Das tut mir leid, Sie sind für Ihre Fragen verantwortlich, ich für die Antwort auf die Frage. Darum können Sie sich nicht wünschen, was ich antworte. Das müssen Sie leider so hinnehmen.
Ich möchte gerne, dass Sie das dazu sagen.
Nein, diese Frage ist nicht zu beantworten. Und jeder, ich weiß nicht, was Sie hier sagen wollen, jeder und jede, die glaubt, diese Frage jetzt beantworten zu können, handelt grob fahrlässig und sehr gefährlich, weil diese Frage nicht zu beantworten ist. Schon die Frage, was sollen eigentlich diese Truppen machen? Was ist eigentlich diese Aufgabe? In welcher Situation werden sie eingesetzt? Alles nicht zu beantworten. Davon jetzt zu reden, hat mit Strategie jedenfalls und Verantwortung nichts zu tun.
Noch einmal aber bitte nicht ausschließen, weil wir wissen nicht, in welcher
Lage. Ich habe gesagt, nicht zu beantworten. Nicht zu beantworten ist keine Ausschließung.
Also,
aber jetzt kann man...
Einmal der Militärexperte dazu.
Also, es gibt momentan in allen europäischen Staaten einen Fragebogen, gesendet vom Pentagon, der fragt, was könnt ihr für den Fall eines Waffenstillstandes an militärischen Fähigkeiten in der Ukraine bereitstellen. Also die Diskussion läuft.
Und das füllen wir wie die braven Schüler aus, weil Washington das von uns will.
Das sind jetzt erstmal Fakten. Ich sage nicht, dass wir das ausfüllen müssen.
Ja, aber man muss
sagen,
wo
das jetzt ist.
Wenn Sie wollen, können wir auch diesen Fragebogen schicken.
Das Zweite ist...
Ja, das wäre mal was anderes. Aber Sie haben das eigentlich immer die Vorschläge uns schon gemacht. Also da ist eigentlich kein Zweifel, was Sie wollen.
Das Zweite ist, Es wird über diese Frage wohl morgen geredet in Frankreich. Mhm. Da geht es auch um die Frage, wie stellt sich Europa militärisch auf für den Fall eines Waffenstillstandes. Der dritte Punkt ist, es ist eine hochkomplizierte Frage, weil ich sage, ich sehe momentan nicht, wo die Europäer die Truppen herbekommen sollen. Wir reden entweder über 40.000.
Wie viel sind das insgesamt?
Es kommt darauf an, was die da machen sollen. Da reden wir zwischen 40.000 und 100.000 Mann. Die müssen wir immer mal reinnehmen. Ja, genau. Die müssen ausgestattet werden. Genau. Ja? Mhm. Panzer, Flugzeuge, mhm. Artilleriesysteme etc. pp. Ja. Wenn es aus dem hinteren Raum keine amerikanische Sicherheitsgarantie gibt, die den Russen sagt, wenn ihr die angreift, dann habt ihr es mit uns zu tun, sehe ich viele Europäer nicht Truppen dahin schicken. Das muss man ganz einfach sagen. Mhm. Wenn das aber funktioniert, jetzt sagt Herr Röttgen, ich bin verantwortungslos und ich rede gefährlich, aber wenn das aber funktioniert, dann gibt es überhaupt keine Frage, dass der Staat, der von sich immer behauptet, der größte Unterstützer der Ukraine zu sein, nicht auch dort anwesend sein muss. Punkt.
Wir haben gelernt, dass der CDU-Außenpolitiker es zumindest nicht ausschließt.
Die Frage ist,
deswegen brauchen Sie jetzt gar nicht mehr zu
nicht
antworten.
Zu beantworten jetzt.
Die Frage stellt sich sehr wohl, weil wir lernen, dass das morgen bei dem Gipfel besprochen wird. Und das ist wahrscheinlich
eine Prognose, die ich nicht
ein Thema für eine ganz neue Sendung. Gut. Ich bedanke mich für die heutige, für den Moment und gehe ganz schnell zu Ingo. Entschuldigung, dass wir überziehen. Was habt ihr vor? Ich glaube, ihr schließt an und bleibt auch bei der Sicherheitskonferenz.
Genau, wir sind die neue Sendung, die dieses Thema dann aufgreift, denn wir vertiefen auch nochmal, was bleibt nach dieser bemerkenswerten Sicherheitskonferenz in München. Und wir blicken eben auch voraus auf diese als Reaktion eilig einberufene Konferenz da morgen in Paris. Fragen dazu nach Brüssel, wie sich Europa da nun aufstellen will, das und mehr gleich bei uns in den Tagesthemen.
Super, spannend gucken wir uns an. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Diskussion, Ihnen fürs Interesse. Ihnen zu Hause auch. Bis kommenden Sonntag, da gibt es, glaube ich, eine Bundestagswahl. Da sind wir auch wieder da. Bis dann.